Wenigstens Deutschland hat Humor. Ein klasse Satz, finde ich. Ja, wenn man verliert, so damit umzugehen. Deutschland hat ja noch nie bei einer WM kein Tor geschossen, ist auch noch nie in der ersten Runde ausgeschieden. Jetzt ist der Humor Deutschland auch vergangen bei der letzten WM. Richtig geknickt ist die deutsche Fußballerseele. Dass das schon Weltmeister erlebt haben bei den letzten beiden Weltmeisterschaften, ist allen völlig klar gewesen. Aber auch ich, der meine Kinder beim vorletzten Mal, als sie Weltmeister wurden, noch gewarnt hat, seid mal nicht traurig, wenn Deutschland mal in der Vorrunde ausscheidet, habe diesmal gedacht, nein, diesmal scheiden sie nicht in der Vorrunde aus. Tja, so schnell geht das. Aber interessanterweise, nun bin ich ja nicht nur in Fußballerkreisen, sondern auch in anderen Kreisen unterwegs, wo aber viel über sowas gesprochen wird, es gab gar nicht viel Gespräche darüber, über diese verkorkste WM. Es scheint mir fast, also natürlich haben wir mal irgendwo gesprochen, aber es scheint mir fast, als ob man das lieber schnell vergessen wollte. Und das, obwohl seit 2006 und erst recht seit 2014 eigentlich überall die Meinung bestand, guckt nach Deutschland, wenn ihr Fußball spielen lernen wollt. Tja, nun hat man rumgehackt auf der Mannschaft, obwohl sie ja gar nicht für uns spielen. Womit haben wir eigentlich ein Problem, ist die Frage. Ja, auch der Satz, wir sind Weltmeister, ja auch gesungen von den Wise Guys, ist ja noch die Frage, waren wir dabei? Haben wir etwa, wie Mario Götze, das entscheidende Tor geschossen 2014? Sind wir etwa jetzt in der Vorrunde ausgeschieden? Was hacken wir eigentlich auf den Fußballern rum, nur weil die nicht unsere Wünsche erfüllen? Könnte man sich fragen. Nun ist es ja so, wir sind ja Weltmeister, also Deutschland. Und das ist jetzt leider untergegangen. Die Wise Guys singen das auch. Zwar nicht im Fußball, aber es bleibt sonst noch eine ganze Menge übrig. Auch traurige Sachen, wie Weltmeister eben keine Kinder kriegen, singen sie dann. Andere Dinge werde ich gleich noch ausführen. Ich spreche jetzt, ja mal gerade wieder über Fußball. Kennt man ja, mache ich ab und zu, aber vielleicht heute etwas mehr als sonst. Ich möchte dazu sagen, ich habe dieses Thema nicht ausgesucht. Der Vorschlag kam von woanders. Und wir wollen natürlich uns hier heute Morgen auch nicht den Vormittag vertreiben mit Fußballgerede. Natürlich nicht. Wir möchten in unseren Gottesdiensten ja gerne etwas Wesentliches fürs Leben mitgeben. Und das soll auch heute so sein. Deshalb möchte ich unter dem Thema Weltmeister drei Fragen stellen und wünsche mir, dass wir am Ende mit nach Hause nehmen, die Ahnung davon, vielleicht sogar die Überzeugung davon, dass es sich lohnt, mit dem großartigen Gott, von dem uns die Bibel berichtet, durchs Leben zu gehen und sich mit ihm zu beschäftigen. Unsere drei Fragen. Erstens, wer ist Weltmeister? Beim Fußball Frankreich, klar. Wir werden das noch weiter besprechen. Zweitens, kennst du den Weltmeister? Drittens, willst du Weltmeister werden? Wer ist Weltmeister? Statistisch gesehen werden wir ja im Fußball 2034 und 2050 wieder Weltmeister. Statistisch gesehen. 1954, 1974, 20 Jahre. 1990, 16 Jahre. 2014, 24 Jahre. Und wenn man das so weiterrechnet, dann ergibt sich, dann müsste es ja erstmal wieder so weitergehen. Statistisch gesehen. Das Dumme ist ja nur, mit jedem Mal, das man erlebt, wird die Statistik anders. Den Franzosen gönne ich den Weltmeistertitel übrigens. Auch wenn ich finde, dass jetzt bei dieser WM keine Mannschaft überzeugend gespielt hat. Aber sie haben wirklich eine gute Mannschaft. Und sie hätten eigentlich 2006, wovon die Wise Guys gesungen haben, die Weltmeisterschaft verdient gehabt. Da hat ihnen nun leider der beste Mann einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem er sich eine Viertelstunde vor Schluss damit beschäftigt hat, dem Gegner einen Kopfstoß zu verpassen, Zinedine Zidane, und dadurch zu verhindern, dass sie das Siegtor, bei dem sie kurz davor waren, eigentlich doch noch schießen. Wir haben beim Teamcamp damals die Weltmeisterschaft geguckt und es war nur großes Erschrecken, als diese Szene passierte. Und ich habe mich so geärgert, dass die Italiener, die ich fußballerisch überhaupt nicht mag, seit sie mal die Brasilianer rausgeschmissen haben, schon vor 30 Jahren oder wann, dass die dann auch noch Weltmeister geworden sind und dennoch mit solchen unfairen Mitteln. Naja, nun hat sich ja die deutsche Mannschaft etwas rehabilitiert am vergangenen Donnerstag, indem sie gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich ein hervorragendes, ich finde sogar besseres Spiel als der Gegner abgeliefert hat. Man hat den Eindruck, vielleicht können sie es ja dann doch irgendwann mal wieder schaffen. Aber wir sind eben schon Weltmeister, wir müssen es nicht erst werden. Zum Beispiel im Saft trinken. 33 Liter pro Kopf werden im Jahr im Durchschnitt getrunken in Deutschland. Das ist Weltspitze. Wir in Deutschland werden die meisten Herzkatheteroperationen, künstliche Hüften und Brustoperationen vorgenommen. Wir sind auch Exportweltmeister, sogar vor China, wenn man den Wert der importierten Waren abzieht von den exportierten. Haben wir das höchste Maß. Wir haben übrigens auch die höchste Kirche der Welt, das Ulmer Münster. Die deutschen Backkünste sind die Weltbesten, wenn es um Brot geht. Wir haben die meisten Brotsorten. Wir haben auch die meisten Mitglieder in Fußballvereinen, 6,5 Millionen. Außerdem die meisten WM-Finalteilnahmen mit 8. Wir sind übrigens amtierende Weltmeister sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen im Mannschaftswettbewerb beim Minigolf. Ja, weiß kein Mensch, aber wir sind Weltmeister. Auch beim Kreditrating gehören wir zu den besteingestuften Nationen. Und seit Olympia 2016 hat der deutsche Ruderachter kein einziges Rennen nicht gewonnen, sondern ist amtierender Weltmeister. Das muss in Ratzeburg ja auch gesagt werden. Übrigens sind wir noch Weltmeister im Damenhockey, im Faustball, im Dressur- und Vielseitigkeitsreiten, im Eiskunstpaarlauf und im Roboterfußball. Ja, im Roboterfußball. Die wollen auch 2050 ein Match gegen den amtierenden menschlichen Fußballweltmeister ausführen. Noch würde das nicht klappen. Aber da muss man sich ja mal fragen, was ist eigentlich ein Weltmeister? Ja, jemand, der etwas am besten in der ganzen Welt kann, der die ganze Welt, also den Rest der Welt sozusagen besiegen kann in seiner Disziplin. Aber besteht diese Welt eigentlich nur aus irgendwelchen Meisterschaften? Wir haben ja genug Dinge oder Angelegenheiten zu meistern, die viel mehr mit dem täglichen Leben zu tun haben als so ein Sport oder was auch immer Wettbewerb. Bei etwas in dieser Welt Meister sein, wer würde das denn nicht gerne? Aber was bringt so eine Weltmeisterschaft nach einem Wettbewerb eigentlich für unser tägliches Leben? Nicht mal viel Geld für die meisten, die Weltmeister werden. Das mag im Fußball ein bisschen anders sein. Wir könnten ja 250.000 Euro schon gut gebrauchen, aber für die Fußballer ist das auch nichts eigentlich. Das verdienen die ja sonst im Monat. Im Tennis würde es vielleicht noch auch Geld bedeuten. Nur jetzt weiß man ja nach den jüngsten Geschichten um eine ehemalige Tennislegende, die 1986 mal Wimbledon gewonnen hat, dass man sein Geld auch, wenn man Abermillionen verdient hat, mit Werbeverträgen wahrscheinlich noch mehr als mit Tenniswettkampfeinnahmen, auch ganz schnell wieder los sein kann. Wie meistert man denn nun diese Welt? Ja, ich nenne jetzt keine Namen. Wer jetzt nicht weiß, um wen es geht, das macht auch nichts. Das muss man auch nicht wissen. Wir brauchen nicht rumreiten auf dem, was anderen Leuten misslingt. Was ist denn zu meistern eigentlich in dieser Welt? Oh, wir haben eine ganze Menge Aufgaben. Auch seinen Lebensunterhalt muss man irgendwie hinkriegen. Die Kindererziehung. Den täglichen Haushalt. Die Erhaltung unserer Welt als Lebensraum, wenn man ein bisschen größer guckt. Wir müssen Rückschläge meistern und Niederlagen. Unter anderem bin ich ja deshalb Fußballtrainer, um mit den Kindern gemeinsam gewinnen und verlieren zu lernen. Das Leid will gemeistert werden. Und sehr bedeutend an jedem Tag die Beziehungen, in denen wir leben. Und da kann eine Menge schieflaufen, wie ich auch in den jüngsten Tagen wieder erleben musste. Und wenn man dann den Eindruck hat, man kann selber jetzt gar nicht so viel dafür, auch ertragen muss. Und dann lässt eine Frage die Menschheit ja ohnehin nie los, die auch gemeistert werden will. Was kommt eigentlich nach dieser Welt, wenn ich hier abtrete, sozusagen? Der Künstler Hans-Dieter Hüsch hat in einem Gedicht etwas vom Staunen aufgenommen, dass er angesichts der Probleme dieser Welt überhaupt noch fröhlich sein kann. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich singe und tanze her und hin, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsal hält? Weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Damit kommen wir zur zweiten Frage, die ich stellen möchte. Oh ja, hätte ich schon wieder anwerfen können, war ich schon wieder schneller, als ich dachte. Kennst du den Weltmeister? Gott ist ja in unserer Welt aufgetreten, sichtbar in Erscheinung getreten in seinem Sohn. Und als der dann wieder aus der Welt austreten wollte, er wusste das ja vorher, hat er von seinen Freunden Abschied genommen. Das machen ja auch andere Menschen. Das ist ja auch etwas Schönes, wenn man das vorher weiß und alles ordnen kann. Und er hat ganz bedeutende Reden dann gehalten, die im Johannesevangelium relativ am Ende zu lesen sind. Er hat ihnen darin allerdings nicht angekündigt, das Leben ist ja ein Zuckerschlecken, oder so wie neulich jemand sagte bei der Fernsehsendung Gefragt, Gejagt, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, so eine Quizsendung, da hatte einer 50.000 Euro vor Augen, die er gewinnen konnte. Letzte Frage. Er braucht nur noch richtig Antworten. Ich kriege 2 der 4 möglichen Antworten nicht mehr zusammen. Aber die Frage war, das Leben ist kein... So, und jetzt kam da 2 Antworten und dann kamen keine Blumenwiese und kein Ponyhof. Und er kannte diese Redewendung nicht. Und sagt, es ist keine Blumenwiese. Ich meine, das Leben ist auch keine Blumenwiese, obwohl ich finde, man findet eine ganze Reihe schöner Blumen am Rand. Aber ja, das Leben ist keine Blumenwiese. Und das hat Jesus Christus seinen Freunden schon deutlich gemacht. Und hat ihnen auch gesagt, und nur weil ihr an mich glaubt, werdet ihr noch Schwierigkeiten dazukriegen. Um ihnen dann aber mitzugeben, wie sie mit dem Ganzen fertig werden können, wie sie das alles meistern können. Dies habe ich mit euch geredet und hat ihnen gesagt, ich bin dann bei euch und so, damit ihr in mir Frieden habt, also im Vertrauen auf mich. In der Welt habt ihr Angst. Wörtlich steht da Bedrängnis, also Druck. Das kennen wir, Druck gibt's in der Welt. Ja, das quetscht einen manchmal richtig raus. Schwierigkeiten. In der Welt habt ihr Schwierigkeiten. Aber seid getrost, ich habe die Welt besiegt. Huch, da redet er ja davon, dass er Weltmeister ist. Er hat die Welt besiegt. Das wird uns tatsächlich so vorgestellt in der Bibel. Jesus Christus als Weltmeister. Nicht, weil er sportliche Höchstleistungen vollbracht hat. So wie neulich ein Mann mal wieder mit dem Stab 6,5 Meter hochgesprungen ist, ein Schwede. Sondern weil er das für uns Menschen getan hat, was getan werden musste. Damit wir leben können. Damit er uns durch dieses Leben tragen kann und wir dann auch die Welt meistern können. Er ist ja bereits der Meister der Welt, sagt er. Er ist mit dem, was das Leben in unserer Welt zerstören will, er ist mit dem Misstrauen von uns Menschen gegen Gott und unserer Gegenwehr gegen ihn schon längst fertig geworden. Deshalb gab es 2014 dieses herrliche Plakat. Ja, mit dem Christus in Rio, der da über allem thront und alles in der Hand hat. Der Fußballtrainer und evangelisch glaubende Jürgen Klopp hat in einem Interview mal gesagt, für mich ist der Glaube an Gott wie ein Fixstern, der immer da ist. Ein treuer Begleiter, der dir oft genau dann Kraft schenkt, wenn du nicht mehr damit rechnest. Aber auch ein starker Rückhalt, der mir die nötige Lockerheit gibt, Hans-Peter Hüsch, mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen, und dem nötigen Vertrauen, dass der da oben schon alles richtig macht. Da wird ja nun vielfach gefragt, ja Mensch, warum sieht es denn in unserer Welt so aus, wie es aussieht, wenn denn doch Jesus der Weltmeister ist. Ist irgendwie nicht so viel zu spüren davon, dass er hier irgendwas im Griff hat. Der sollte mal eingreifen, da in der Ukraine vor einiger Zeit, im Nahen Osten, bei den Erdbeben oder jetzt in Chemnitz. Ist doch wirklich grauenhaft, um wie viele Unschuldige leiden müssen. Tja, wir Menschen werden das vermutlich so richtig nie verstehen, weil wir das nicht können, was Gott kann. Nämlich Freiraum lassen. Wenn wir erleben, dass jemand nicht so will, wie wir wollen, dann werden wir in der Regel früher oder später stark oder manchmal auch vielleicht kriegen wir es hin weniger stark, ungemütlich. Wir manipulieren dann, dass Menschen, auch wenn sie das nicht wollen, tun, was wir wollen. Und das macht Gott nicht. Und ich behaupte, er ist der Einzige, der das kann. Wirklich Macht hat ja nur der, der darauf verzichten kann, sie dazu einzusetzen, seinen Willen durchzukriegen. Nur dann hat man wirklich Macht. Alles andere ist, ich sage jetzt mal, natürlich haben Leute irgendwie Macht, aber alles andere ist doch auch ein bisschen aufgepluster und irgendwie ein Gehabe, womit man sich selber produzieren muss. Gott muss keinem was beweisen. So wie wir vielleicht. Sondern er hat mit seiner Liebe unsere Bosheit und Selbstumkreisung an sich ausgehalten. Wir merken das ja. Wenn wir anderen blöd kommen, dann werden wir ja immer ganz schnell wieder ruhig, wenn die das genauso mit uns machen. Ja, wir beleidigen jemanden oder wir schreien jemanden an und der verhält sich genauso und dann merken wir sofort, ach Mensch, das ist ja gar nicht gut, dann lassen wir das doch machen, das doch lieber anders. Genauso, wenn uns welche blöd kommen. Ja, dann sagen wir ja auch, das muss ich jetzt nur genauso mit dem machen, dann wird alles besser. Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Man verändert den Hass und die Gleichgültigkeit und die Lieblosigkeit in unserer Welt, mit der wir auch zugucken können, wie andere vor die Hunde gehen, die verändern wir nicht dadurch, dass wir uns gegenseitig genauso behandeln. Im Gegenteil, dadurch wird sie nur immer größer. Und Gott ist hier einen ganz anderen Weg gegangen. Der hat das in sich aufgesogen. Deshalb ist das Symbol für den christlichen Glauben ja ein Kreuz. Denn an einem Kreuz ist er gestorben. Obwohl er selber gar nicht hätte sterben müssen. Weder aus Gottes noch aus irgendeiner anderen Sicht. Er hat unseren Tod auf sich genommen. Und damit gezeigt, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, und ich lasse mich trotzdem nicht von euch abbringen. Und wenn ihr mich fragt, was in dieser Welt gebraucht wird, und das ist das, was ich jetzt in dem jüngsten Konflikt, den ich gerade vor ein paar Tagen hatte, so deutlich zu spüren bekommen habe, das, was wir brauchen, ist Liebe und Zuwendung und Wertschätzung von den anderen, egal wie der sich benimmt. Und das erleben wir letztlich nur bei Gott. Und das hat Gott uns gelebt und für uns gelebt in Jesus Christus. Ja, und er kann das jetzt aushalten, dass wir so weitermachen. Das ist eine verrückte Geschichte. Wir sagen, zwing uns doch lieber mal, das wäre doch besser. Ihr sorgt doch mal dafür, dass überall nichts Böses mehr geschieht. Ja, als ob irgendjemand von uns Freude daran hätte, eine Marionette zu sein. Und Gott kann sich das leisten, weil er der Weltmeister ist, uns nicht zu Marionetten zu machen. Es ist atemberaubend. Man kann das kaum hören. Das stimmt. Aber es ist möglich, das zu glauben und es wird das ganze Leben verändern. Ich habe das jetzt gerade den Mitarbeitern bei der Kinderbibelwoche versucht rüberzubringen. Da beschäftigen wir uns mit diesem Gebet, das Jesus Christus uns hinterlassen hat, mit dem Vater Unser. Da gibt's doch tatsächlich diese Bitten, dein Reich komme. Ja, das kann man doch als Mensch gar nicht beten. Ich will doch eigentlich, dass mein Reich komme. Ja, wer von uns ist zufrieden, wenn Gott irgendwie macht, was er will und das passt uns gar nicht in den Kram? Aber ich habe denen gesagt, wisst ihr, deswegen bete ich dieses Gebet jeden Morgen und zwar gegen mich selber. Damit bloß nicht passiert, was ich will, obwohl ich mich den ganzen Tag nachher wieder darum bemühe. So kurios sind wir Menschen, so widersprüchlich. Aber ich lerne es bei diesem Gebet selber auch. Da spricht auch Gott mit mir. Und er hat unseren Tod getragen und ausgehalten, hat uns geliebt, obwohl wir ihn beseitigt haben. Das wusste er schon, bevor er in diese Welt eintrat und ist trotzdem eingetreten. Mit dieser Liebe hat er diese Welt besiegt. Und wir lesen dann von dem Missionar Paulus, deshalb hat Gott ihn auch über alle Maßen in den Himmel gehoben und erhöht und ihm den höchsten Namen gegeben, den es überhaupt gibt. Er ist deshalb der Weltmeister, weil er auf diesem Wege, in dem er uns Menschen rettet, die Welt besiegt hat, alles, was das Leben zerstört. Ja, unter uns Menschen wird man Weltmeister, indem man die anderen besiegt. Am besten noch in Grund und Boden vernichtet. Meine Jungs sagen das ja manchmal, wenn sie irgendwo was gewonnen haben, beim Fußball oder wo auch immer. Die haben wir platt gemacht, Papi. Ja, und deswegen haben wir jetzt die deutsche Nationalmannschaft in den Medien auch erstmal platt gemacht. Ja, die machen wir platt, wenn die nicht für uns gewinnen. Als ob es irgendjemandem was gebracht hat. Also, das was nützt, wenn da jetzt Flunder an die Wand Platz laufen. Aber na gut, das ist so. Jesus hätte uns auch platt machen können. Aber er hat sich platt machen lassen für uns. Und sein Leben gegeben, damit wir es bekommen. Nur so konnte uns geholfen werden. Und ich steige gerne in jedes Gespräch ein. Wir haben ja nachher auch noch Zeit, da beim Essen. Ich steige gerne in jedes Gespräch ein, wie es denn sein könnte, dass das nötig war. Herzlich gerne darüber sprechen. Ich werde es jetzt nicht weiter auswalzen. Aber du bist nun eingeladen, selbst ein Weltmeister zu werden. Nicht als Titel, mit dem du dich in dieser Welt auf irgendeinem Gebiet schmücken könntest, sondern viel wichtiger im Leben, im täglichen Leben. Weil du weißt, worauf es in dieser Welt wirklich ankommt und weil du den Freund und Vater nennen kannst, der mit allem fertig wird. Deshalb die Frage, willst du Weltmeister werden? Einer der Freunde von Jesus, Johannes, der von der ersten Stunde bis zur letzten und weit darüber hinaus, als Jesus nur noch unsichtbar in dieser Welt war, dabei war, auch am längsten gelebt hat von allen seinen Freunden, dann noch im hohen Alter mit über 90 die Offenbarung schreiben konnte, der hat das mal so ausgedrückt: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, im Vertrauen auf Jesus Christus, was der Glaube heißt, wirst du Weltmeister. Das ist verrückt. Das mag auch sein, dass das in dieser Welt keiner merkt. Wobei ich behaupte, die Menschen, mit denen du lebst, werden es merken. Ob diese Kraft in dir posiert oder du nur deine eigene hast. Wer sich ihm anvertraut und seine Kraft im eigenen Leben zur Entfaltung kommen lässt, der wird ein Weltmeister. Jemand, der diese Welt meistern kann. Und das, was hier zu meistern ist, weil er mit dem großen Meister verbunden ist und von seinem Sieg her lebt. Wenn du Christus vertraust, dann gilt für dich, du bist immer unermesslich geliebt, in jeder Lage. Und du bist immer in guten Händen. Du bist nie ratlos, auch wenn du ratlos bist, weil du immer Jesus fragen kannst und er immer weiter weiß und kann. Du bist auch nie trostlos, auch wenn du untröstlich bist, weil Jesus bei dir ist und spricht, fürchte dich nicht, und weil er immer helfen kann. Du bist auch nie machtlos. Auch nicht, wenn du machtlos bist, was oft genug der Fall ist. Weil Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden besitzt. Das hat er seinen Freunden gesagt beim Abschied. Und du bist nie am Ende. Auch nicht dann, wenn du am Ende bist. Weil Jesus mit dir nie am Ende ist. Und du bist nie allein. Weil Jesus denen, die im Glauben zusagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. So kannst du dann auch mit anderen Menschen umgehen lernen. Denn ich behaupte, die Probleme, die wir einander machen, haben im Wesentlichen damit zu tun, dass wir um uns selbst kämpfen müssen. Dass wir unser Leben sichern müssen und die anderen sind uns dabei im Weg. Ja, das erzeugt, die Angst erzeugt lauter Aggression. Und nun stell dir mal vor, du kannst dich fallen lassen und sagen, weißt du was, egal was der mit dir macht, du hast es gut. Gott wird sich um dich kümmern. Gib's doch dem anderen, was er braucht. Das sind ganz neue Perspektiven. So wird man Weltmeister. Ein ganz alter Weltmeister, Wolfgang Overath, vielleicht manche noch bekannt, von dem ersten Weltmeistersieg, den die deutsche Mannschaft errungen hat. Der hat mal gesagt, Jesus Christus ist für mich der entscheidende Punkt, auf den es im Leben ankommt. Sein Leben möchte ich auf mich wirken lassen, auch wenn ich seine Lebens- und Glaubenshaltung nie erreichen werde. Wie oft passiert es mir, dass ich vor schwierigen Situationen stehe, es sei im Sport, in der Familie oder im Geschäft. Dann kann ich Jesus um Hilfe bitten. Und wie oft durfte ich erfahren, dass er mir half, Klippen zu umschiffen. Und wenn es mir misslang, habe ich trotzdem nicht an ihm gezweifelt. Mit ihm stehe ich immer auf der Seite des Gewinners. Und dann wird er gefragt, wie er mit seinen Schwächen und Gewissensbelastungen umgeht. Und sagt dazu, meine selbstverbauten Wege schaufelt Gott immer wieder frei. Christus sagt zu mir, du bist zwar ein schwacher, sündiger Mensch, aber ich verzeihe dir. Darin liegt die Stärke meines Glaubens, sagt er. Und beim Abschied, wenn er von seinen Kindern Abschied nehmen könnte noch, bevor er stirbt, dann würde er ihnen sagen, dass sie sich eine solide berufliche Existenz aufbauen sollen, ein harmonisches Familienleben, einen netten Freundeskreis. Das Wichtigste für euch ist aber der Glaube an Gott. Sonst ist das Leben letztlich sinnlos. Ihr müsst wissen, einer ist immer für euch da, wenn ihr an ihn glaubt. Mit ihm geht alles weiter. Das materielle Glück währt doch nur einen Augenblick. Es ist heute da und kann morgen vorbei sein. Für mich ist der Glaube an Gott nicht in 5 Jahren zu Ende. Das Gottvertrauen gibt mir die Gewissheit, dass meine Verbindung zu Gott nicht abreißt, auch wenn das Leben auf dieser Welt aufhört. Dieses Leben ist für mich nur die Vorstufe des ewigen Lebens. Ein anderer Fußballer, von dem mein Vater, als er von Jesus Christus noch gar nichts wusste, total begeistert war. Asiatischer Fußballer des Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts. Er hat von 79 bis 89 in Deutschland gespielt. Bum Kun Cha aus Südkorea. Vielleicht kennen ihn viele nicht mehr, nur noch Fußballer. Aber ein sagenhafter Spieler, der genau dem, was meinem Vater und mir beim Fußball wichtig war, entsprochen hat, der war auch Christ, was mein Vater gar nicht wusste. Und ich wusste nicht, und das habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen gelesen, dass der eigentlich gar nicht mehr Fußball spielen konnte. Und dass er auch gar nicht an Gott glauben wollte. Seine Frau hatte da so einen Spleen. Und die hat auch immer für ihn gebetet. Und die hat auch nur noch geweint, als rauskam. Er hat sich immer wieder fit spritzen lassen mit einer Knieverletzung. Ja, weil die unbedingt an der Weltmeisterschaft teilnehmen wollten mit Südkorea. Und dann, nach einem Spiel, war sein Knie so kaputt, dass der Arzt gesagt hat, sie werden keinen Fußball mehr spielen. Das ist jetzt Schrott, sie hätten früher kommen müssen. Alles kaputt, worauf er in seinem Leben gesetzt hat. Aber seine Frau betete für ihn, sagt er. Und dann lernt er irgendwo andere Christen kennen, kommt in Kontakt mit einem Pastor, macht eine Erfahrung mit Gott und lässt dann tatsächlich für sich beten. Und dann wird dieses Knie heil. Das hat kein Mensch in den Medien gewusst, so, dass das passiert ist. Und nur deshalb konnte er dann in Deutschland spielen, erst Eintracht Frankfurt. Und dort wurde er dann in einem Spiel gegen Bayer Leverkusen in der 12. Minute nach einem brutalen Foul eines Spielers namens Jürgen Gelsdorf sperrverletzt vom Platz getragen und hatte einen Bruch des Querfortsatzes am 2. Lendenwirbel und eine schwere Nierenprellung. Wieder eigentlich das Aus. Der Trainer hatte vorher noch gewarnt, spielt den Schar nicht an, wenn einer hinter ihm steht. Die hauen ihn bloß um. So ist es genau passiert, volle Absicht. Es hatte sich dann bei Bayer Leverkusen in der Zentrale ein Todeskommando Char gemeldet, bestehend aus Frankfurter Fans, die gesagt haben, wir machen den Gelsdorf fertig. Der Verein Eintracht Frankfurt drängte Char, Strafanzeige zu stellen, weil das grobe Körperverletzung ist, was da passiert ist. Aber er lehnte das ab. Das sei mit seiner christlichen Überzeugung nicht zu vereinbaren, weil er sein Leben nicht auf Hass baut, sondern auf Vergebung. Und dann steht er wie durch ein Wunder nach monatelanger Pause wieder auf dem Feld und irgendwann spielen die wieder gegen Bayer Leverkusen, gegen Jürgen Gelsdorf. Er geht auf den Platz, reicht ihm die Hand zur Versöhnung, spricht mit ihm freundlich, der ist völlig verdattert und die wurden später Freunde. Spielten dann einige Zeit später sogar in einer Mannschaft. Ja, ob man jetzt Fußball-Weltmeister wird oder nicht, es gibt viel Wichtigeres im Leben. Nämlich zum Beispiel, wie wir mit Menschen umgehen. Und da lerne ich von so einem, der hier Weltmeister geworden ist, weil er sich an Christus hängt. Und ich möchte zum Abschluss eine Geschichte noch lesen. Ich habe die vor ein paar Jahren mal hier in kleinerer Runde schon gelesen, wo die Heilung nicht gelungen ist und jemand trotzdem Weltmeister wurde. Schreibt der Pastor selber, ein Bremer Pastor, der im Übrigen auch mal einen anderen Fußballprofi in seiner Gemeinde hatte, interessanterweise, was man so für Dinge alle erfahren kann, wenn man für Fußball interessiert ist. Jedenfalls, er geht zu einem 17-jährigen, unheilbar kranken jungen Mann ins Krankenhaus. Da müssen Sie nicht mehr hin, sagt ihm die Stationsschwester und zuckt die Achseln. Der liegt im Koma. Da stehen wir beiden betröppelt auf dem Flur. Das hatte man mir an der Uni nicht beigebracht, wie man mit Koma-Patienten umgeht. Was machen wir jetzt? Fragte sein Freund. Ernst Peter, den wir besuchen wollten, war gerade mal 17 Jahre alt und hatte einen Ischiaskrebs. Was hatte der Junge gekämpft? Er würde nicht mehr lange leben, das wussten wir. Ich guckte mein kleines schwarzes Köfferchen an, das ich in der Hand hielt. Das Abendmahlsköfferchen für Notfälle und für Leute, die nicht mehr in die Kirche kommen können. Bedankte mich bei der Schwester und sagte, wir gehen jetzt trotzdem mal hinein. Ernst Peter lag in einem Einzelzimmer. Er atmete, seine Augen waren geschlossen. Er sah uns nicht. Ich fing an, das Abendmahlsgeschirr auszupacken, die Kerzen hinzustellen, den Wein, die Oblaten, nur für uns drei. Dann zündete ich die Kerzen an. In dem Moment schlug er die Augen auf. Hey Pastor, sagt er, echt gut. Wer hätte das gedacht? Aber nun konnten wir zusammen das Abendmahl feiern. Ja, der war sonst gar nicht mehr so wach. Ich sprach die Einsetzungsworte und teilte den Leib Christi und das Blut Christi aus. Dann hielten wir noch eine Gebetsgemeinschaft. Und das Gebet von ihm werde ich nie vergessen. Herr Jesus, ich weiß nicht, warum das alles so ist. Ich möchte ja auch gerne noch ein bisschen leben. Aber wenn du mich zu dir rufst, dann will ich gerne kommen. Er schloss die Augen und hat sie auf dieser Erde nicht wieder aufgemacht. Das war wirklich ein heiliger Moment. Gottes Größe und Macht und seine Nähe waren so deutlich zu spüren. Nur für die Feier des heiligen Abendmahls hatte Gott Ernst Peter aus dem Koma aufwachen lassen. Beinahe unglaublich. Ernst Peter hat nur noch wenige Tage gelebt. Dann ging bei mir das Telefon. Die städtische Friedhofskapelle war überfüllt. Die Leute standen, kein Platz mehr frei. Seine Mitschüler waren da, die Lehrer, Freunde vom Jugendkreis, seine Eltern, die Schwestern und andere Verwandte. Alle waren gekommen, um Abschied zu nehmen. Und ich stand vorne auf der Kanzel und musste predigen. Tja, wenn das so einfach gewesen wäre. Die Tränen kamen und ließen sich nicht aufhalten. Das machte aber nichts, denn die meisten waren genauso am Würgen und Weinen wie ich. Endlich konnte ich reden und begann mit der Predigt. Ihm ist das Leben geglückt. Ihm ist das Leben geglückt. Ich wiederholte den Satz, weil ich wusste, er ist so anstößig und schwer. Da sollten die Leute es jedenfalls richtig verstanden haben. Geglückt. Glück kommt von Gelingen. Ihm ist das Leben gelungen. Er hat mit 17 Jahren das Ziel seines Lebens erreicht, das manche Leute mit 70 nicht erreichen. Das stellt unser ganzes irdisches Dasein auf den Kopf. Denn man muss vom Ziel her denken. Jung ist, sagte ich, wer das Leben vor sich hat. Und Ernst Peter hat das Leben vor sich. Das ewige Leben. Die Abrechnung kam später. Die Lehrer beschwerten sich. Ich kriegte böse Briefe. Sie beschwerten sich bei der Kirchenleitung, wie ich so eine lieblose Predigt halten konnte. Nach dieser Zeit kommt nichts mehr, meinten die Briefeschreiber. Tja, führ damit Klammern ein, wenn man Gottes Wort den Leuten sagt, muss man auch mit Unruhe rechnen. Hat in Klammern gesagt, ja schon Jesus erlebt. Aber Ernst Peter war davon überzeugt, dass er jetzt beim Herrn im Himmel war und unserem Herrn Jesus Christus ganz, ganz nah. Nach der Beerdigung ging ich noch einmal durchs Gemeindehaus. Im Flur sah ich Ernst Peters Schwester, die ein Jahr älter war als er. Sie wartete auf mich. Und nun passierte etwas Unerhörtes. Sie beschimpfte mich nicht. Sie griff mich auch nicht an. Nein, die Tränen standen ihr in den Augen. Nicht nur aus Trauer um ihren Bruder, den wir eben beerdigt hatten, sondern aus Sehnsucht nach Jesus Christus, der stärker ist als der Tod. Mit Tränen erstickter Stimme sagte sie, Pastor, was soll ich machen? Ich möchte auch so sterben wie mein Bruder. Wie komme ich mit Jesus zusammen? Sollte das wahr sein? Der Tod des Bruders bringt der Schwester neues Leben? Was für ein wunderbarer Gott. Ich konnte es der jungen Frau erklären, wie man mit Jesus zusammenkommt und mit ihm lebt. Da ging auf einmal über dem Friedhof und über aller Trauer die Sonne der Hoffnung auf. Ernst Peter war nicht umsonst gestorben. Sein frühes Sterben hatte etwas bewegt. Er hatte viele bewegt, am meisten seine Schwester. Sie wurde Christin, kam Jesus ganz nahe. So wird man Weltmeister. Jesus hat das Zerstörende in dieser Welt besiegt, indem er aus Liebe für uns gestorben ist. Ihm hat Gott alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Ihm kannst du dich anvertrauen, wenn du willst. Gott nimmt nur Freiwillige. Dann kannst du auch diese Welt meistern. Amen.